Wir schreiben das Jahr 2042. Eine neue Technik zur Energiegewinnung wurde erforscht und so ist ein neues planetares Kraftwerk erbaut worden. Eins, welches das Land mit kostengünstiger und sauberer Energie versorgen soll. Mit der neuesten Technologie und Sicherheitsvorkehrungen konnten Architekten und Ingenieure es möglich machen, das Kraftwerk auf einen Vulkan zu erbauen, aus diesem es die Energie gewinnt. Es wurde an alles gedacht. Selbst kleine Roboterhelfer gibt es, um bei der Arbeit im und am Kraftwerk tatkräftig zu unterstützen. Doch eines Tages gab es ein Erdbeben der Extraklasse, welches selbst das Superkraftwerk nicht standhaft halten konnte. Es gab einen Stromausfall. Teile des Kraftwerkes sind eingebrochen, giftige Stoffe wurden freigesetzt. Das Kraftwerk muss evakuiert werden und befindet sich ab jetzt im Lockdown. Doch, oh Schreck, zwei Leute sind eingesperrt und kommen nicht mehr raus. Das war aber auch des Kraftwerkes Glück. Denn die beiden sind fähig, es vor einer Explosion zu bewahren. Nachdem das Kraftwerk also stabilisiert wurde, sind dennoch viele Bereiche aufgrund der giftigen Stoffe nicht betretbar, wenn man nicht unbedingt einen qualvollen Tod sterben möchte. Und dann stellt sich auch noch heraus, dass gar nicht alle evakuiert wurden. Einige Techniker stecken immer noch tief im Inneren des Kraftwerkes fest und müssen befreit werden. Das geht nur mit Hilfe von unseren Robotern. Doch dafür müssen die kleinen Helferchen erstmal gebaut werden. Nachdem ganz viele kleine, fleißige Roboterhelferchen erstellt wurden, können diese in die unbetretbaren Bereiche des Kraftwerkes gehen. Aber wie sie sich fortbewegen und was gemacht werden muss, das erzählen wir euch heute in unserer Podcast-Folge. Viel Spaß!
Du hörst mit Klötzchen und Strom. Spielend Lernen, der Podcast.
Hallo Steffi.
Hallo Marco. Heute mal im ganz anderen Format. Kannst du uns erzählen, was es Neues in Sachen Podcast gibt bei uns?
Ja, eine ganze Menge. Heute beginnen wir eine neue Ära des Podcastes. Das heißt, wir sind nicht nur zu hören, sondern wer möchte, kann zu YouTube gehen und kann uns auch sehen. Dann haben wir ein komplett neues Konzept, was wir heute das erste Mal machen. Das heißt, wir werden etwas weniger von uns erzählen und deutlich schneller zum Punkt kommen. Wir werden zum Punkt kommen, bedeutet in dem Fall, wir werden uns für eine Podcast-Folge ein Hauptthema eben raussuchen und das dann detailliert besprechen. Das werden wir in gewohnter Manier, so wie heute, zwischen dir und mir machen. Oder, das kennt man auch schon mit Gästen, aber auch da gibt es eine Neuerung. Wir werden in Zukunft auch externe Gäste haben. Und als letztes, das müsste jedem auch schon aufgefallen sein, wir beginnen mit einer Geschichte. Das heißt, entweder du oder ich oder wer auch immer erzählt eine Geschichte, die dann natürlich zum Podcast passt. Und an den Schluss werden wir eine neue Sektion anfügen. Da geht es auch um Geschichten.
Ja. Jetzt nur noch eine ganz kleine Info dazu. Wir haben noch ein, zwei ältere jetzt Podcast-Folgen noch im schon fertig geschnitten, die wir noch zum späteren Zeitpunkt verplanen werden. Also es wird kein ganzer Cut werden von heute an als neue Format, sondern es werden jetzt noch mal so ein, zwei Folgen kommen, die dem alten Format gleichen. Aber ich denke mal, das ist durchaus in Ordnung, oder?
Das
Also ich
ist
glaube
super.
schon.
Genau. Wobei, das sind ja Interviews mit Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, das passt ganz gut, weil der ursprünglich mal gedachte Blick in den Maschinenraum bei Reload, den wollen wir natürlich definitiv weiterhaben.
Ja.
Und wenn jetzt die mal ein bisschen vom neuen Format abweichen, glaube ich, ist das nicht so wahnsinnig schlimm. Aber Steffi, das Schönste habe ich dir jetzt gelassen, damit das nicht so eine reine Interviewfolge, du fragst, ich antworte wird. Darfst du jetzt das Wichtigste eigentlich noch verraten? Wir haben ja auch einen neuen Namen, oder?
Ja, doch. Also unser neuer Name, der soll jetzt Klötzchen und Story heißen. Angelehnt an das Storytelling, weil wir ja auch den Fokus so ein bisschen von der Digitaltechnik, die wir früher ja hatten, hin zu digitalen Storytelling und mehr auch zum Informatikunterricht leiten wollen. Ja.
Genau. Ja, wir möchten mal über unsere Spiele sprechen. Ganz konkret heute über unser Demospiel. Hintergrund der ganzen Sache ist, dass wir über die Didakta, da haben wir ja schon drüber berichtet und erzählt, ganz viele Schulen gefunden haben, die Lust haben, das Ganze auch mal auszuprobieren und auch im Nachgang mit anderen Schulen in Kontakt sind, wo Lehrerinnen und Lehrer einfach gesagt haben, hey Mensch, klingt einfach mal cool, aber um das dann auch wirklich bewerten zu können, muss ich das einfach mal spielen. Und heute werden wir uns einfach mal in die Tiefen und rund um dieses Demospiel bewegen.
Genau. Und bevor wir das aber machen, wir haben uns immer vergessen vorzustellen hier in diesem Podcast. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal ganz kurz. Und zwar, hallo, mein Name ist Steffi. Ich bin derzeit in Kapstadt und 31 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob das relevant ist. Höchstwahrscheinlich nicht. Aber genau, jetzt wisst ihr einige Fakten von mir. Da gebe ich mal den Ball an Marco.
Ja, Marco Welter. Ich bin der Vertriebsleiter bei Reload, sitze in der Nähe von Bremen, also eher im Norden von Deutschland, und bin 47 Jahre alt. Ja, genau.
Schön, super. Dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal in das kleine Interview, was wir vorbereitet haben, richtig?
Ja, ich schlüpfe jetzt in die Rolle des zu Interviewenden und gebe dir das Mikro.
Aber sehr gerne. Und zwar, wir sprechen, wie ja Marco eben schon gesagt hatte, über das heutige oder über das neue Demospiel, was wir haben. Welches Thema ist das eigentlich überhaupt?
Vielleicht fange ich nochmal ein kleines Stück davor an. Du hast ja mit der Geschichte schon in unser planetares Kraftwerk eingeführt und hast dort eben auch schon erzählt, dass es eben durch ein Erdbeben kaputt gegangen ist. Und die Story ist relevant eben für das Pflichtfach Informatik. Je nach Bundesland, 7., 8., 9. Klasse geht es eben da los und der Themenbereich Algorithmus wird hier abgedeckt. Das heißt, wir machen Programmieren in Python. Und dieses Demospiel konkret gehört zu unserem, ich glaube, zweiten Spiel. Hier geht es um If-Bedingungen. Das heißt, wenn dann. Konkret ist die Aufgabe in diesem Spiel, dass man in einem Gang ist, wo Schleusen einen immer ein Stück weiterbringen. Und diese Schleusen sind blockiert. Und diese kleinen Roboter, die du angesprochen hast, die dienen als Hilfsmittel, um eben die Schleusen wieder zu entsperren. Und in diesem Spiel ist man mehr oder weniger Zuschauer, sage ich mal. Das heißt, man sitzt im oder man steht im Nebenraum und kann auf ja doch teilweise sehr zerstörte Bereiche schauen. In den Bereichen brennt's. Es gibt Flüssigkeiten, die ausgetreten sind. Das hast du schon gesagt. Und deshalb ist dort eben mein Roboter und den muss ich einfach mit meiner Programmiersprache bewegen. Und da es eine ganze Menge an Hindernissen gibt, eben wenn dann, das heißt, wenn du auf ein Hindernis läufst, dann tue etwas anderes. Das ist quasi das, was hier gelehrt wird.
Okay. Kannst du die Programmiersprache nochmal sagen?
Ja, es geht um Python.
Ah, Python. Okay, cool. Wie ist dieses Demospiel denn eigentlich aufgebaut?
Also im Demospiel haben wir 8 Level. Das heißt, wenn man sich über Minecraft dann auf diesen Server connectet, dann stehe ich in einem Gang und vor mir sehe ich eine Schleuse, die eben grün leuchtet. Das heißt, wenn ich auf sie zugehe, öffnet sie automatisch, gehe dann weiter in diesem Gang und kann dann entweder geradeaus zu einer anderen Schleuse gehen oder halt eben rechts in einen Raum. Die weiterführende Schleuse ist rot, das heißt, die wird auch nicht aufgehen. Und rechts der Raum, der ist entsperrt. Ich kann dort hineingehen und bin dann in dem angesprochenen Büro oder Nebenraum, wie man es nennen möchte, und kann durch Fensterscheiben, kann ich einen in diesem Nebenraum sehen, eine klassische Werkstatt, und dort steht dann auch schon mein Roboter. Und ich habe eben gesagt, diese Roboter verstehen nur die Programmiersprache Python und ich muss ja dann irgendwie dann auch mit denen kommunizieren. Dazu gibt es an den Wänden einen Link, der öffnet ein Jupyter-Notebook. Das heißt, habe auf der einen Seite meine Minecraft-Welt und idealerweise dann auf dem Bildschirm zweigeteilt, auf der anderen Seite eben dann mein Jupyter-Notebook, wo ich dann meine meinen Quellcode eingeben kann und dann diesen programmierten Code auch ausführen kann. Und dieses Jupyter-Notebook ist direkt mit der Minecraft-Welt verbunden. Und
wenn ich ganz kurz dazwischen frage, was ist genau ein Jupyter-Notebook?
Ja, genau. Wir schmeißen hier mit Fachbegriffen um uns und gut, dass du die Interviewerin bist. Denn ich glaube, ich bin einfach zu tief im Thema, mir fällt es dann schon gar nicht mehr auf. Jupyter Notebooks sind webbasierte, wie soll ich das sagen, Notebook sagt das Wort. Also im Prinzip sowas wie einen Editor, Notebook, nicht Notizbuch, sondern eher Editor. Das Ganze webbasiert, das habe ich schon gesagt, und dort kann ich meinen Quellcode eingeben. Wir haben
sozusagen übersetzt ein Online-Notizbuch, wo man was reinschreiben kann. Sprich, man hat Zugang da drauf und man kann letztendlich dann seine eigenen Sachen damit reinschreiben. So gesehen.
Ja, eine Mini-Programmierumgebung. Das trifft es, glaube ich, am allerbesten. Und die ist eben direkt mit der Minecraft-Welt verbunden. Das heißt, wir stellen eben beides bereit.
Okay, cool.
Und dieses Jupyter Notebook, das vielleicht noch zur Ergänzung, das enthält auch Informationen für die Schüler oder für den Spieler allgemein, wo ich auch nochmal eine Draufsicht von dem Level sehe. Klar, ich muss ja meinen Weg bahnen. Es ist dann durch die Fensterscheiben manchmal ein bisschen schwierig zu sehen, so hat man nochmal eine Draufsicht. Und es werden dann nochmal alle Befehle erklärt. Es wird die Syntax quasi der Programmiersprache erklärt. Bedeutet, ich muss halt einrücken, ich muss entsprechende, zum Beispiel, es gibt einen Befehl, wo ich eben schaue, okay, was ist in dem Block vor mir, was ich eben in diese If-Bedingung eben eingebe, also wenn vor mir Feuer ist zum Beispiel, genau wie ich das dann in dieser Programmiersprache eben dort eingebe, so dass ich quasi beim Schauen in diesem Jupyter Notebook erst lerne, was muss ich tun, wie heißen die Befehle, wie ist die Syntax, und habe dann eben ein Eingabefeld, wo ich dann quasi programmieren kann. Genau, drück dann auf Ausführen und dann läuft der Roboter los.
Okay, das klingt in meinen Augen jetzt für mich persönlich super komplex.
Ja.
also ich könnte es, glaube ich, nicht, aber auch weil ich Python nicht gelernt habe. Aber welche Voraussetzungen benötigt man eigentlich überhaupt?
Ja, gar nicht so wahnsinnig viele. Also technisch, fangen wir doch mal mit denen an, benötige ich eben einen Minecraft-Zugriff. Also das heißt, ich brauche eine Minecraft-Lizenz, entweder eben auf dem PC, Notebook, über die Java Edition oder dann eben auf einem Tablet, theoretisch sogar auf dem Handy, aber da wird es dann schon sehr, sehr klein, dann einfach über die Minecraft-Versionen, über die App Store oder Play Store, und braucht dann eben einen Server von Reload. Den bekommt man eben, wenn man diese Demo-Umgebung sich dann beschafft bei uns, und kann dann eben darauf zugreifen. Mehr an technischen Dingen brauche ich eigentlich nicht, weil das Zweite, um das Jupyter Notebook zu nutzen, brauche ich eben einen Webbrowser, aber ein System ohne Browser gibt es ja nicht mehr. So.
Okay.
Und dann vom Know-how her an Voraussetzungen eigentlich keine. Also wir haben das Demospiel bewusst so gewählt, dass man auch ohne grundlegende Programmierkenntnisse reinkommt. Was wir gelernt haben, einfach im Feldtest mit Schülern, es waren zwei 13-Jährige, einer von beiden hatte Grundkenntnisse in Programmierung. Das heißt, er hat blockbasiert schon mal programmiert und der andere eben nicht. Beide kamen zurecht. Mhm. Beide kannten die Programmiersprache Python nicht. Das heißt, beide mussten eben hier ja mit den Informationen über das Jupyter Notebook dann einfach sich das Ganze aneignen. Wenn ich ein grundlegendes Verständnis für die Programmierung habe, ist natürlich die Lernkurve deutlich steiler. Das ist eigentlich das Einzige. Aber genau, viel geredet, wenig gesagt. Das heißt, die Voraussetzungen sind eigentlich nicht notwendig. Das heißt, wir können hier in die Programmierung komplett einführen.
Okay, gut, dann haben wir jetzt das Grobe drumherum um das Spiel ja sozusagen besprochen. Ja. Was erhalte ich jetzt als lehrende Person von Reload?
Also, wenn jetzt eine Lehrerin oder ein Lehrer eben sagt, ja, Mensch, jetzt haben die das cool erzählt oder ich habe es auch schon mal irgendwo gesehen, das will ich mal selber ausprobieren, dann bekommt man von uns einen Zugriff in unser Reload-Portal. Und ich habe dort die Möglichkeit, mir Demo-Server zu erstellen. Es gibt eben die Möglichkeit, ja, das für mich selbst zu testen, vielleicht im Kollegium zu testen oder dann eben auch mit einer Schulklasse. Dazu möchte ich ganz arg aufrufen, weil es natürlich nicht nur erhellend ist zu sehen, was passiert, wenn Schüler erfahren, dass sie Minecraft spielen dürfen im Unterricht, sondern man auch für sich dann selbst feststellt, okay, wie fügt sich denn mein Unterricht ein? Wie reagieren die Schüler überhaupt darauf? Genau, das nur als Side Note. Und ich kann dann eben, was weiß ich, zum Beispiel, ich habe eine Schulklasse mit 28 Schülern, kann ich eben 29 Server erstellen, für jeden einen, also einmal für die Lehrkraft und einmal für die Schüler. Und dann kann ich mir eben noch Begleitmaterialien herunterladen in diesem Portal. Mhm, bei diesen Begleitmaterialien habe ich auf der einen Seite, bei uns intern heißt das Ganze Lehrer-PDF. Das ist ein ja doch über ein paar Seiten sich erstreckendes ja Vorbereitungs-PDF für die Lehrkräfte. Dort wird nochmal detailliert beschrieben, okay, welche Themen werden hier behandelt, was genau lernen die Schüler, welche Voraussetzungen müssen geschaffen sein für den Unterricht und weil wir eben wissen, und ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, viele Lehrer haben das Problem, dass sie einfach zu wenig Zeit haben, um den Unterricht vorzubereiten, bringen wir hier eben noch einen Vorschlag, wie der Unterricht eben ablaufen kann. Man sieht dann noch, für wie lange er gedacht ist. Bei unserem Demospiel haben wir hier eine Doppelstunde. Ja, weiter bekommen Sie eine Musterlösung. Diese Musterlösung zum einen mal als PDF. Und es gibt noch ein entsprechendes Jupyter Notebook Musterlösung, wo dann im Prinzip natürlich nur die Lehrkraft eben Zugriff drauf hat. Und als letztes bekommen Sie noch ein PDF für die Schüler, was im Prinzip die Informationen, die ich auch im Jupyter Notebook habe, das heißt, wie sind die Befehle, wie ist die Syntax und so weiter und so fort, dann nochmal für die Schüler zum Nachlesen da draufsteht. Ja, das bekommt man. Und was immer inklusive ist, ist im Prinzip auch noch Support. Das heißt, über den Discord-Channel kann ich einfach auch mit unseren technischen Kollegen dann chatten, wenn irgendwelche Fragen oder Probleme da sind.
Reicht also man bekommt doch sehr viel eigentlich. Ja. Das fällt
jetzt auf. Genau, ich hoffe, es reicht.
Also ich glaube, jetzt kann man nicht unbedingt sagen, dass man in Stich gelassen wird.
Ja, ich hoffe nicht. Und
man absolut nicht weiß, was man machen soll. Ich denke auch, dass man, wenn man als Lehrender jetzt keine Ahnung hat, wie man voranschreiten soll, auch einfach auf dich zukommen kann, oder?
Das sowieso, genau. Also der direkte Weg für Lehrende per Mail oder dann, wenn es ganz dringend ist, auch per Telefon an uns, gar kein Problem. Wobei jetzt die Frage ist, ob Discord schneller antwortet, als ich ans Telefon geben kann, das müssten wir mal ausprobieren. Also beide Wege sind offen, ganz klar.
Ja, ansonsten notfalls auch per E-Mail oder aber ja Telefon, E-Mail, Discord. Alles Mögliche. Social-Media-Kanäle gehen auch, theoretisch.
Ja, nicht nur theoretisch. Es wird ja Man hat ein Auge drauf, um das mal so pauschal zu sagen.
Genau. So sieht's aus. Okay, gut. Dann, wir haben jetzt ja besprochen, was der Lehrer erhält. Was bekommt denn der Schüler eigentlich?
Ja, da habe ich schon ein bisschen vorgegriffen, genau. Wir haben eben noch so ein Aufgabenblatt als PDF. Ich meine, kein Mensch wird es wahrscheinlich ausdrucken oder wenige werden es nur ausdrucken. Das heißt, es ist ja im Prinzip, wie ich es gesagt habe, eben nochmal zusammengefasst. Welche Befehle gibt's? Auf was muss ich achten? Wie ist die Syntax von Python? Was ich als Handout eben benutzen kann? Und ich bin schon mal gefragt worden, das passt eigentlich ganz gut dahin, ob das auch ja hilfreich ist, wenn ich nicht in Minecraft programmiere. Und ich bin der Meinung, sehr wohl. Mhm. Ja, natürlich werden die Spezialbefehle in Anführungszeichen aus der Bibliothek für diese Roboterbewegung genutzt. Aber man hat ja in den modernen Hochsprachen ja sehr oft sowieso die Funktionsweise, dass ich eben Bibliotheken benutze und ich mir dann diese Befehle aneignen muss. Und das dient quasi als Beispiel für eine Bibliothek, die einfach eingebunden ist. Und so habe ich als Schüler nicht nur jetzt das konkrete Aufgabenblatt für diesen Moment, sondern wenn ich irgendwann dann nochmal nachlesen will, will nicht sagen, dass es ein Programmierbuch oder ein Programmierheftchen ist, aber es geht so in diese Richtung. Und okay. Auch können die Schüler natürlich per Discord mit uns sprechen.
Das ebenfalls, okay. Ganz kurz, weil ich weiß ja nicht, ob das alle kennen, aber was ist Discord?
da fragst du jetzt wahrscheinlich den Falschen. Ja, Discord ist eigentlich eine Chat-Plattform. Man kann dort eben verschiedene Räume einrichten und man kann sich jetzt, ja, in unserem Fall dann eben in diese Reload-Räume eben hinzufügen, kann dort reingehen. Grundsätzlich kann man dort eben chatten. Wenn ich es richtig weiß, kann man dort sogar Videokonferenzen machen, wobei unsere Kollegen hier ja natürlich das während der Arbeitszeit machen und es einfach dann für alle Seiten auch schneller geht, wenn man einfach dann den Chat nutzt. Discord kommt aus der Gaming-Szene. Das heißt, dass wahrscheinlich die Schüler es deutlich besser kennen, als ich das jetzt hier stammelig erzählt. Das heißt, wenn ich hier gemeinsam ein Computerspiel spiele, dann unterhalten sich die Spieler über Discord. So ist es entstanden. Wobei ich immer mehr lerne, dass doch die ein oder andere Unternehmung, sei es eine Firma, sei es eine Schule, was weiß ich was, dass die auch Discord zur Kommunikation nutzen. Und wir halt
okay. Eben in dem Fall auch. Interessant. Gut, danke für die Erklärung. Dann gehen wir einmal eben weiter. Und zwar nochmal ganz kurz zum Testen selber. Also als Lehrende kann ich das theoretisch alleine testen und aber auch mit der Klasse. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das hast du richtig verstanden, liebe Steffi.
Okay. Wie würde das denn jetzt mit der Klasse funktionieren? Und was wäre besser, theoretisch? Du hast ja eigentlich bist ja schon drauf eingegangen, dass was besser ist, wenn man gleich sofort irgendwie Output haben möchte von den Schülern. Aber was jetzt mal, wenn man sich in die Schuhe von den Lehrer versetzt, was wäre theoretisch eigentlich besser?
Kommt ein bisschen auf die Zielsetzung an, was ich vorhabe. Also aus meiner Erfahrung ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber so aus meinem Empfinden in den Gesprächen mit den vielen Lehrkräften in den letzten Wochen ist es, glaube ich, sinnvoll, wenn man die Möglichkeit hat, eben einen Minecraft-Account zu haben, über die Kinder zu haben oder sich vielleicht selber mal ein Bild zu machen, einfach mal zu schauen, okay, wie funktioniert es, vielleicht selbst Python zu lernen. Kann man machen, gar kein Problem. Also da ich ja über unser Portal eine beliebige Anzahl an Servern starten kann, kann ich natürlich auch nur einen starten, dann kann ich selber mal testen. Macht sicherlich Sinn, da mal so ein kleines Gefühl zu kriegen. Was ich hatte es ja schon gesagt, ich merke gerade, ich habe in meinen Antworten schon vorgegriffen, das Testen mit der Klasse sollte aber definitiv das Ziel sein. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Zum einen, ja, wie ich es gesagt habe, ist so dieses Motivationelle ein Riesenthema. Also man hat auf einmal eine Aufmerksamkeit, die man, wenn man ein Buch aufklappt, so nicht hat. Hm. Und auf der anderen Seite kann ich einfach mal gucken, okay, wie kommen die Schüler damit klar? Wie ist vielleicht das Handling auch, wenn ich das Ganze jetzt auf dem Tablet oder auf dem PC, je nachdem, wie die Schule ausgestattet ist, wie das dann ist, sind irgendwie Hürden da? Das heißt, habe ich am Anfang von der Stunde vielleicht noch irgendwie mit technischen Sachen zu kämpfen? Das ist so ein Thema. Das heißt, das kriege ich definitiv raus. Und dann habe ich jetzt in unserem Demospiel, und dafür haben wir es eben auch so gemacht, habe ich eben 8 Level, wo man dann auch mal sieht, okay, wie ist jetzt einfach auch der Wissensstand in der Klasse? Das heißt, vermutlich werden sehr, sehr viele eben mit blockbasierter Programmierung, zum Beispiel mit Scratch, anfangen. Und dann dieser Schwenk, wie funktioniert es? Das heißt, ich komme von blockbasiertem auf textuelles Programmieren, wo ich einfach sehe, liegt es allen oder ist das eine Riesenhürde? Das kann ich rausfinden. Ja, von daher, das kann ich definitiv empfehlen, das zu tun. Insbesondere, es ist völlig kostenfrei. Es basiert auf dem Lehrplan. Und so wie ich das mitbekommen habe, ist Python jetzt auch an den allermeisten Schulen irgendwie gesetzt als textuelle Sprache.
Mhm. Okay.
Ja. Sehe ich definitiv als lohnenswert an, ja.
Okay. Gut. Wenn man jetzt das Demospiel anfangen möchte zu testen, wie funktioniert das? Was muss ich als Lehrende jetzt machen?
Gar nicht so wahnsinnig viel. Die Voraussetzung habe ich schon gesagt, man braucht Minecraft. Wir gehen also davon aus, das haben wir. Den Portalzugang von uns hat der Lehrer, die Lehrerin schon bekommen. Und das, was ich definitiv tun muss, ich muss die Server ausrollen. Das ist einfach. Und im Demospiel muss ich dann zusätzlich eben noch festlegen, welcher Schüler ist auf welchem Server. Das heißt, wir legen grundsätzlich für jeden Schüler einen Server an. Und damit nicht irgendein Spaßvogel sich auf einem anderen Server eben anmeldet und dort, ja, was weiß ich, was kaputt macht oder schon Level durchspielt, legen wir hier halt einfach fest, welcher Schüler geht auf welchen Server. Und dazu benötigen wir den Minecraft-Namen. Das heißt, idealerweise vorher einfach mal die Minecraft-Namen der Schüler abfragen und die dann einfach einzeln diesen Servern zuweisen. Klingt ein bisschen kompliziert. Okay. Das als Beruhigung: im echten Spiel wird so eine Art Willkommenswelt geben, oder es gibt eine Willkommenswelt, wo sich alle einfach anmelden und man kann dann als Lehrender einfach hergehen und weist die Schüler dann den einzelnen Servern zu. Aber hier im Demospiel muss ich das einmal tun. Ja, und dann macht sicherlich Sinn, dass man sich nochmal das Lehrer-PDF anschaut, vielleicht die Musterlösung bereitlegt. Aber dann kann es eigentlich auch schon losgehen.
Okay. Easy, würde ich mal sagen.
Easy. Ist so.
Easy peasy.
Unser Ziel ist es natürlich, eine maximale Unterstützung anzubieten. Das heißt, wir sind auch mehr als nur das Spiel. Man merkt schon an den PDFs, die man dazu bekommt. Klar, die Unterstützung, das ist logisch. Aber unser Ziel ist es halt eben, zum einen Zeit zu sparen in der Vorbereitung und zum anderen die technische Hürde, die ja durchaus zu einem Problem werden kann, einfach so klein wie möglich zu halten.
Okay, ja, cool. Also wirklich, dass der Einstieg für den Lehrer und die Lehrerin so einfach wie möglich ist, ganz einfach zu handhaben. Man muss nichts anderes mehr lernen. Man muss selber nicht Minecraft können, selber auch keinen Minecraft-Zugang haben und oder irgendwie schon mal irgendwelche Zombies in Minecraft erschlagen haben. Also das ist alles nicht notwendig, richtig?
Nein. Es ist auch so, insbesondere in unserem Programmierspiel ist Minecraft oder das Spielen in Minecraft sehr wenig. Das heißt, Minecraft wird hier hauptsächlich eben als Story-Welt benutzt. Das heißt, ich bewege mich natürlich in dieser Story-Welt. Die hauptsächliche Arbeit mache ich aber quasi mit der Programmiersprache in meiner Umgebung, in diesem Jupyter-Notebook. Und ja, die Hauptarbeit in der Welt macht der Roboter.
Okay. Der Roboter ist also unser Helfershelfer.
Genau.
Gut, jetzt ist das ja natürlich so, dass ja an einigen Schulen oder an sehr vielen Schulen eigentlich Informatik als Pflichtfach etabliert wird. Richtig?
Ja, also inzwischen ist es an allen Bundesländern Pflichtfach. Hauptsächlich überall an Gymnasien und in vielen Bundesländern sogar an Real- und Hauptschulen.
Okay, jetzt kommt da natürlich die Frage auf, wir haben ein weiteres Pflichtfach. Es wird wahrscheinlich kein anderes Pflichtfach wegfallen. Nein. Wie sieht das denn eigentlich jetzt mit den Lehrern aus? Sind da genügend vorhanden?
Ja, dann müsste man mal in den Kultusministerien fragen. Vermutlich nicht. Ich weiß aus einem Bundesland, die sich etwas geziert haben, es als Pflichtfach zu machen, weil die Kultusministerin dort eben gesagt hat, oh, das würde den Lehrermangel sogar noch verschärfen. Aus einem anderen Bundesland weiß ich, dass in Realschulen das Ganze Pflichtfach ist, es dort aber noch nie eine universitäre Ausbildung Informatik für Lehrkräfte gab. Und in den Gesprächen mit den Schulen, ja, es ist durchaus rausgekommen, ja, man hat an Gymnasien durchaus studierte Informatiklehrkräfte, aber nicht ausreichend.
Okay. Und wen will man jetzt dafür hinstellen, um Informatik zu lehren?
Na, Steffi, schon was vor am Nachmittag?
ja.
Ach so, okay.
Ich kann das nicht.
Du kannst es nicht, du fällst also raus. Okay.
Ja, nee, ich habe nächste nie. Bei mir wird alles verkehrt geschrieben. Ich habe mein eigenes Dictionary. Also das funktioniert so nicht.
Ach so. Ja, ich glaube, das ist eine Ausrede. Das wird so hinkriegen. Du hättest ja Reload.
Ach so, okay. Und wie kann jetzt unsere oder die Lernsoftware da unterstützen?
Ich komme noch mal ganz kurz auf die Frage eben zurück. Das war natürlich ein bisschen provokant, dass du das machen sollst. Warum eigentlich auch nicht? Aber was wir halt mitbekommen haben und was man immer wieder hört, ist, dass es in eigentlich allen Bundesländern Weiterbildungen gibt für ja Lehrkräfte aus anderen Fächern. Also vermutlich sind es ja Personen, die vielleicht aus der Mathematik kommen oder irgendwie Spaß an der Informatik haben oder sowieso aus einem naturwissenschaftlichen Fach schon irgendwie kommen, die dann einfach über ja bundeslandinterne Weiterbildungen dann dort herangeführt werden, um dann diesen Pflichtunterricht auch machen zu können. Genau. Okay. Was wir natürlich dort haben, jetzt kommen wir quasi auf deine zweite Frage, ist natürlich, ich weiß aus einem Bundesland, es sind 2x3 Stunden, wo eben programmiert wird. Eine Programmiersprache in 2x3 Stunden kann ich aber nicht lernen. Das heißt, ich habe natürlich eher als angehender Informatiklehrer oder als angehende Informatiklehrerin durchaus noch einen Batzen vor mir, den ich dann abarbeiten kann und darf. Und Programmierung ist sicherlich ein Thema davon. Und mit Reload gibt's zwei Dinge, die ich als ja fachfremde Lehrkraft tun kann. Das eine ist, okay. Vielleicht, weil ich es unterrichten muss, aber noch nicht so weit bin, dass ich einfach sage, okay, ich selbst als Lehrer gehe nicht in das Spiel, sondern arbeite mit der Musterlösung. Das ist natürlich möglich, weil das ist alles sehr detailliert beschrieben, von der Geschichte über, wie die Befehle eben sind und auch, wie die Level dann ja richtig oder genau, also ein richtig in der Programmierung gibt es ja nicht, es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Also eine richtige Lösung, wie das Level zu schaffen ist. Und kann dann so den Schülern, die sich ja autodidaktisch dann in die Programmiersprache einarbeiten, kann ich unterstützen. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ich kann, das Produkt ist gerade final am Entstehen, den Reload-Kurs für Lehrkräfte oder für fachfremde Lehrkräfte nutzen, wo ich dann quasi mit der gleichen Spielwelt mich selbst als Lehrerin, als Lehrer weiterbilden kann und eben Python lernen kann, habe dann natürlich einen deutlich größeren Wissensvorsprung als die Schüler. Und ich bin kein Lehrer, deswegen kann ich es nur erahnen, aber was vermutlich auch ein angenehmeres Lehren ist. Und im Prinzip, das sind die zwei Möglichkeiten.
Cool. Wenn ich jetzt ob als fachfremder Lehrer oder Lehrerin oder auch als Fach spezifischer Lehrer oder Lehrerin. Wie kann ich jetzt eigentlich herausfinden, ob meine Schüler und Schülerinnen dieses Spiel überhaupt spielen? Also es kann ja auch sein, dass sie einfach nur herumdüdeln und gar nichts machen.
Ach so.
Kann ich das irgendwie kontrollieren?
Ja, natürlich kann man das kontrollieren. Zum einen, mit einem eigenen Minecraft-Account kann sich der Lehrer auf die einzelnen Schülerserver connecten und kann einfach schauen, was sie machen. Und auch ohne das gibt es von uns ein Analyseboard, wo ich sehe, welcher Schüler wie lange für welches Level gebraucht hat. Damit kann ich natürlich auf der einen Seite sehen, ob die in der Nase bohren oder ob sie dann programmieren. Und auf der anderen Seite, und das ist natürlich viel wichtiger, kann ich sehen, okay, wer hat denn vielleicht noch irgendwo Schwierigkeiten. Ich meine, die Level sind so aufgebaut, dass es vom Einfachen ins Schwere geht, typisch. Mhm. Und wenn ich sehe, okay, da ist jetzt ein oder zwei oder drei Schüler, die sehr, sehr schnell sind, da kann ich einfach auf unseren Tipp im Lehrer-PDF zurückgreifen und die dann trotzdem noch beschäftigen. Aber viel interessanter sind ja einfach auch die Schüler, die ja vielleicht Probleme haben oder einfach nicht weiterkommen. Und da kann ich einfach sehen, okay, typischerweise brauchen alle zwischen 2 und 5 Minuten und dann ist halt einer, der braucht immer 10 oder 15. Also genau, über dieses Analyse-Dashboard kann ich das sehen.
Okay. Und naja, ich meine, es gibt ja immer die Überflieger, diese super Streber, wie man sie früher immer nannte. Wahrscheinlich jetzt immer noch. Was ist denn ich? Nee. Ich musste immer dreifach und mehrfach lernen, aber ich habe nie die Zensuren von Strebern erreicht.
Okay.
ja, leider nicht. Aber diese gibt's anscheinend. Jeder hat sie in der Klasse, glaube ich. Und was passiert jetzt, wenn einer wirklich da durchfliegt oder eine wirklich da durchfliegt und das Spiel, sag ich mal, in 15 Minuten, ob das überhaupt schaffbar ist, aber in 15 Minuten abreißt? Was kann man dieser Person denn noch bieten mit Reload?
Ja, im Lehrer-PDF haben wir einen, aktuell ist er, glaube ich, hellblau geschriebener Passus, der für die Schnellen unter den Schnellen gedacht ist. Das heißt, es muss ja nicht ein Streber sein. Es gibt ja auch Schülerinnen oder Schüler, die dem Ganzen sehr nahestehen und viel Spaß an der Informatik haben. Das heißt, die sind natürlich naturgemäß sehr, sehr schnell. Und eben, das in hellblau geschriebene ist ein Vorschlag von uns, wie man die beschäftigen kann. Konkret in diesem Spiel, um das schon mal zu verraten, ist es so, dass wir einen vorgegebenen Weg haben, den der Roboter laufen sollte, damit wir hier quasi die Schleusen öffnen können. Und die Schnellen unter den Schnellen, die dürfen quasi nochmal von vorne anfangen, sollen aber dann den kürzesten Weg nehmen. Das ist jetzt bei den ersten 2 oder 3 Leveln noch sehr einfach. Und dann wird auch das eher ein komplexes Rätsel, so dass man die auch bis zum Ende der Stunde beschäftigen kann.
Okay, na das, da ist Reload also komplett gewappnet, auch für diejenigen, die fix durchkommen, für diejenigen, die etwas länger brauchen, da kann man kontrollieren auf beide Seiten und schauen, wie die Klasse eigentlich im Prozess voranschreitet oder nicht voranschreitet. Ja. Da kann man auch im Analyse-Tool, glaube ich, schauen, ob das alles im grünen Bereich ist oder ob man da vielleicht noch mal im analogen Unterricht noch mal ein bisschen nachhelfen könnte. Wahrscheinlich, oder?
Definitiv, genau. Also die Auswerteplattform, die hat so eine Grundaussagekraft. Also wir haben einfach gewisse Dinge, die wir dort anzeigen, so dass ich jederzeit eben weiß, wo steht denn meine Klasse? Mhm. Und falls jetzt die eine oder der andere eben sagt, na, das reicht mir nicht, ich bräuchte hier oder da vielleicht noch eine Information. Das ist jetzt fürs Demospiel schwierig, aber wenn man es dann einsetzt, ist das möglich, dass wir das anpassen. Das ist kein Problem.
Okay, gut, dann habe ich jetzt als Lehrende und Lehrerin dieses Demospiel durchgespielt. Es ist zu Ende.
Ja.
Was passiert jetzt?
Jetzt wäre ich sehr froh darüber, wenn du mir deine Erkenntnisse mitteilen würdest. Also wir sind natürlich auch über jede Art von Feedback dankbar, weil nur so können wir natürlich uns auch verbessern. Und auf der anderen Seite, erzähl es auf jeden Fall weiter, am besten noch an anderen Schulen, damit auch die entsprechend das nochmal selber testen. Und dann würde ich sagen, nimm Kontakt mit uns auf, weil wenn es gut angekommen ist, und da gehen wir mal davon aus, dann schauen wir einfach mal, wie das ab dem nächsten Schuljahr bei euch dann produktiv eingesetzt werden kann.
Gut, also.
Ja, oder nicht?
Kommunikation ist key, ne?
Ja, definitiv.
Ja, doch.
Genau. Einfach her mit Fragen und Anregungen.
Gut, Marco, ich danke dir für die aussagekräftigen Beantwortungen der Fragen.
So? Ja, ich danke dir für die Fragen, in der Hoffnung, dass wir hier dann doch nochmal das ein oder andere klarstellen konnten und hoffentlich auch Lust machen konnten auf die Demo.
Kommen wir zu unserer kleinen einen Sektion, die wir hier neu haben.
Oh ja.
Und zwar, Marco, du hast dich gefürchtet vor dieser Frage.
Ja.
Ja, von Anfang an nicht begeistert gewesen, aber jetzt muss er da durch. einfach nochmal, um alles so ein bisschen lockerer ausklingen zu lassen. Und zwar, hast du ein Spiel oder auch eine Geschichte, die dich in der letzten Woche beeindruckt hat?
Ich habe mal wieder ein Computerspiel gespielt. Und zwar ist es eins, was ich als Jugendlicher sehr gerne gespielt habe. Die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer wissen, dass ich jetzt nicht so der wahnsinnige Spieler bin und auch irgendwann relativ schnell die Lust verliere am Computerspielen. Aber ich habe ein Rollenspiel als Jugendlicher schon gespielt. Bard's Tale, da darf man so ein paar Monster umhauen und Rätsel lösen. Und ich weiß gar nicht, wieso ich auf dieses Spiel kam und dachte, Mensch, das wäre doch mal was, das spiele ich jetzt einfach nochmal. Und habe mir das nochmal runtergeladen und in dem Emulator dann gespielt, weil die IT hat sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Und fand es eigentlich cool zu sehen, ja, wie ein Spiel über Jahrzehnte so faszinieren kann und mich jetzt tatsächlich nochmal ja doch die ein oder andere Stunde gefesselt hat. War so ein Erlebnis mit einem Spiel.
Okay.
Hattest du Spiel? Denn
sehr gut. Ich habe jetzt kein wirkliches Spiel. Mich hat eine eigene kleine Geschichte gefesselt. Wobei es kann man auch als Spiel vielleicht deuten, und zwar das Spiel des Weges finden, wenn man wandern geht.
Also
ich würde mal sagen, es ist ein Active Roleplay.
Ein Active Roleplay.
So,
aha. Okay. Ja. Hast du keinen Kompass mit gehabt?
Doch. Meine Smartwatch hat einen Kompass. Aber ich bin am Wochenende in den Bergen gewesen mit einer Freundin und wir haben versucht, einen Weg zu finden. Und wir haben, ich würde es mal als Spiel des Lesens, der Map deuten. Wir haben dreimal kläglich versagt.
Okay.
Schon gleich am Anfang haben wir einfach unseren Weg nicht gefunden und sind dann durchs Gebüsch. Also es war ein Spiel des Lebens. Würde ich mal sagen, was uns wieder aber auf den richtigen Weg und richtigen Pfad geleitet hat. Aber es war mit sehr viel Freude, aber auch mit sehr viel Herausforderungen verbunden, weil wir mussten teilweise klettern und es war schon so ein bisschen dangerous, aber sehr, sehr lustig. Ja, kann ich jedem empfehlen. Aber davor vielleicht doch, naja, den Weg besser lesen lernen. So viel zu meiner Geschichte.
Ich sehe schon, ja, das war bestimmt ein lustiges Spiel. Wenn es dangerous war, war es bestimmt lustig. Hm. Naja, gut. Ist auch eine Erfahrung, ja. Kann man machen.
Richtig.
Gut, dann haben wir jetzt mal diese Sektion fürs allererste Mal hinter uns gebracht.
Es ist ausbaufähig, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, es ist auch ganz gut, auf die eigenen Geschichten des Lebens zu gucken. Oder Spiele des Lebens. Es gibt ja einige.
Ich glaube, wir machen es viel zu kompliziert. Ich glaube, der oder die Geschichte des Erlebnisses, was du hattest, es ist ja auch eine Geschichte. Erinnert mich so ein bisschen an die Aussage, ja, Geschichten im Unterricht erzählen kann ja nicht. Jetzt ein Lehrer auf einer Messe. Genau. Wo ich dachte, naja, aber es gibt so vieles, es sind im Prinzip alles Geschichten. Ja.
Richtig. Und wir haben in der nächsten Folge einen richtig guten Tipp für Lehrende. Und daher entspringt auch jetzt unsere kleine eigene Idee. Ich würde sagen, Geschichten und Spiele des Lebens, so sollen wir die Sektion nennen, oder?
Das klingt gut.
Aber wir haben in unserer nächsten Folge einen ganz speziellen Gast, und zwar einen externen Gast parat, der einige Tipps und Tricks mitgegeben hat, auch für Lehrende Geschichten in den Unterricht zu bringen. Und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer können da gespannt drauf sein, was kommt, oder?
Definitiv. Also die Folge ist schon im Kasten, um das mal so zu sagen. Das heißt, wir wissen schon, was da kommt. Für alle die den Podcast hören, ist noch ein bisschen Wartezeit angesagt. Aber quasi, wenn man heute am Dienstag beim Erscheinen dieses Podcasts zuhört, in 2 Wochen ist es dann soweit. Johann, so viel darf verraten sein, wird in vielerlei Blickwinkel des Geschichtens erzählen eintauchen. Und ich glaube, das lohnt sich definitiv. Das ganz sicher.
Ich denke auch. Marco, Steffi, wir sind am Ende angekommen.
Na dann. Okay. Das etwas neuere Format, also wir haben es ja doch etwas anders gemacht als die vorherigen Folgen, ist dann das erste Mal im Kasten, um in dieser Ausdrucksweise zu bleiben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, auf Wiedersehen bei YouTube und auf Wiederhören auf deinem Podcast-Kanal. Steffi, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war mit Klötzchen und Strom. Spielend lernen, der Podcast mit Marco Welter und Stefanie Slawski.